wenn er sich nicht vorstellt, dass er seine Lippen auf ihre presst, dann stellt er sich einfach noch vor, wie er ihre Zehe leckt. Und mehr, weiter geht es ja eigentlich.
Ihre Brüste schaut er im Fall auch noch viel
an. Die schaut er auch noch viel an.
Herzlich willkommen zur 6. Folge von Chick Chat. In diesem Podcast reden wir über Chick-Lit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Cover, die in der Bestsellerliste immer ganz oben sind, ohne dass jemand zugibt, dass sie sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager von Literatur. Ich bin Nina, vis-à-vis von mir sitzt Miriam. Und wir sind von Booket, das ist der Rock'n'Roll-Bookshop von unserem Musikblog Booket. Heute reden wir über das Buch Bridgerton von Julia Quinn. Erschienen ist es im HarperCollins Germany Verlag. Also eigentlich sind sie ja schon vor fast 20 Jahren erschienen, die Bridgerton-Reihe. Im Cora-Verlag, das sind die Kiosk-Heftchen.
Ah, das ist also ein richtiger Klassiker, den wir hier lesen. Oder gelesen haben.
Ja, gelesen haben. Einmal fast.
Ehrlich gesagt, jetzt bin ich ein bisschen doppelt schockiert, wenn du das sagst, dass das schon mal erschienen ist und nachher haben sie es wieder. Ich weiss nicht, ich kann mir es einfach nicht erklären, worin genau so der Reiz von diesen Büchern liegt.
Also ich glaube, jetzt ist es wieder erschienen, weil es Netflix-Serie gibt. Ich bin ziemlich sicher.
Mhm.
Und es ist jetzt der erste historische Roman, den wir lesen bei Chick Chat. Und ich habe herausgefunden, ich habe es nicht gewusst, dass das die Regency-Romane, die sind... Das ist ein Genre, das es eigentlich gibt. Und eine,
wo also einfach Romane, die in dieser Zeit spielen. Genau. Wann ist das so 1800 bis 1805
oder so bis 1820, so Anfang 19. Jahrhundert.
Mhm.
Und die Georgette Heyer hat so Romane geschrieben. Und ich mag mich erinnern, dass ich irgendwie vor sehr langer Zeit mal so einen Roman gelesen habe. Aber die wichtigste Schriftstellerin, die über die Zeit geschrieben hat, ist Jane Austen.
Mhm. Sie wird ja, ich nehme jetzt das gerade auf mit der Jane Austen, die Julia Quinn, die das geschrieben hat, wird ja als die neue Jane Austen bezeichnet.
Mhm.
Also ich habe ja schon vorhin, schon der erste Satz, den ich gesagt habe, zeigt ja, was ich so ein bisschen für eine Einstellung habe, aber das ist so ein bisschen wie die zweite Provokation für mich, dass man die als Jane Austen betitelt. Ich sehe einfach nicht ein, warum, aber das zieht auch bei den Leserinnen.
Ja, wahrscheinlich schon. Und Geschichten sind ja doch sehr ähnlich.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, es nimmt, also Qualität ist nie im Leben die gleiche. Die
Kulisse ist ähnlich.
Kulisse, genau.
Ja. Ich habe noch etwas zu sagen zum historischen Roman, weil du weißt ja, ich war lange keine historische Romanleserin gewesen. Und haben mich auch ein bisschen überwinden, wo du hast gesagt, jetzt lesen wir einen historischen Roman. Und muss aber sagen, ich habe ja aus der genau gleichen Zeit, gerade kurz vorher, Frankenstein gelesen.
Mm.
Spielt eigentlich auch in dieser Zeit. Und dort hat sie mich ja so ein bisschen angefangen packen. Dann ist Bridgerton ist quasi wie wieder so der Hammerschlag gewesen. So, oh shit, ja, nein, ich weiss jetzt auch, warum ich es nie so gerne gelesen habe. Aber es liegt eben nicht daran, dass es ein historischer Roman ist, sondern ich habe einfach das Gefühl, ich weiss nicht, wo genau das Historische in diesem Roman so wirklich vorkommt. Ich meine, wenn man Bridgerton, wenn man weiss, dass das auf Netflix läuft und das mal schaut, sieht man ja schon, warum. Es spielt total in dieser Zeit, aber im Roman selber wird es selten bis nie die Zeit oder so die Merkmale von dieser Zeit kommen.
Nein,
nicht so
es hat nicht da, also ich bin ja ein grosser Fan von historischen Romanen. Und übrigens habe ich im letzten Monat nichts anderes gelesen.
Ja,
weil ich noch eine Seite schreibe für die Berner Zeitung über historische Romanen. Aber die sind eben oft extrem gut recherchiert. Wenn ich nicht sage, das ist wahrscheinlich auch gut recherchiert. Und man erfährt dann tatsächlich vieles über eine gewisse Zeit. Und da ist einfach... Du siehst ein bisschen, wie die Gesellschaft funktioniert, aber mehr eigentlich
genau,
nicht.
Das ist ja das, was wir haben doch, ich stelle noch schnell den Wecker, bevor ich es vergesse. Wir haben doch bei einem anderen Buch, ich glaube beim ersten ist das gewesen, die Schwestern da, haben wir doch noch darüber geredet, dass das Chickli doch oft auch, wenn die Sprache vielleicht simpel ist, so wie einen Lerneffekt auch noch hat.
Ja.
Und jetzt bei dem ich wusste nicht
gleich
was.
Gleich null.
Gleich null, ja. Einfach ausser, dass ich gefunden habe, die Sachen, die ich gelernt habe oder wieder habe gelesen aus dieser Zeit, haben mich eigentlich vor allem genervt. Das wird sich dann alles schon noch auflösen, wieso dass ich so anti bin. Aber sonst hat mich, ja, hat mich nicht gedacht, ich habe da irgendetwas Neues daraus erfahren.
Ja.
Das kommt mir schade.
Ja, komm, wir hören mal schnell, um was das geht.
Genau.
Bridgerton. Die Ballsaison ist eröffnet. Als Daphne Bridgerton ihren Namen in der Kolumne von Lady Whistledown liest, kümmert es sie nicht besonders. Aber ihre Mutter drängt sie, endlich einen Ehemann zu finden, bevor ihr Ruf in dieser Ballsaison völlig dahin ist. Daphne schließt einen Pakt mit Simon Bassett, dem heiratsunwilligen Duke of Hastings. Indem er ihr den Hof macht, erscheint der umschwärmte Aristokrat vergeben. Sie dagegen rückt gesellschaftlich in den Mittelpunkt und entflieht den Kuppelversuchen ihrer Mutter. Ein prickelndes Spiel beginnt, bis Daphne erkennt, dass nur einem Mann ihr Herz gehört. Simon.
Oh, da muss ich jetzt stöhnen.
Also zuerst ein herzliches Dankeschön an Martin Stucki, wo uns den Klappertext gelesen hat. Er ist Wirtschaftsjournalist gsi und Börsenmoderator bei SRF TV, also beim Fernsehen. Ja. Ich sehe ihn noch so vor mir.
Und ich finde, ich nicht, aber ich schaue auch nicht SRF. Muss ich jetzt hier nochmal sagen.
Also auf jeden Fall, vielen Dank.
Merci vielmal.
Und ich wollte vorher schon fragen, hast du dich auch ertappt, wie du plötzlich lange Spaziergänge im Park unternimmst?
Nein, ich habe vor allem auch mich ertappt bei sehr vielem. Ich habe noch zu diesem Thema noch einen Satz gefunden, der ein Synonym für das sich ertappen ist. Ich suche ihn dann. Und dann habe ich auch sehr viel gelächelt und gelacht und ein Lächeln zwischen meinen Zähnen durchgedrückt. Hey, in diesem Buch ist auf jeder Seite wird etwa 40 Mal gelächelt. Nein, es ist ein Horror.
Wir müssen vielleicht sagen, bei vergangenen Chick-Chat-Büchern tut man sich ja gerne ertappen.
Genau.
Und noch andere lustige Ausdrücke haben wir ja gelernt mittlerweile.
Hier ist es zum Beispiel, sie merken, sie tun sich nicht ertappen dabei, sondern im Nord hat es eine Passage gehabt, wo der Simon oder sie, glaube ich, merkt plötzlich, sie schaut so an sich runter. Und er merkt sie, sie hat ihre Hand zu einer Faust geballt.
Ah ja.
Das ist
auch wieder sozusagen ertappt.
Sie hat sich dabei ertappt, dass sie schon lange
übrigens Faust auch eines der vergangenen Wörter ist ja keuchen.
Ja, eben genau.
Kommt auch vor.
Stöhnen, keuchen, lächeln, auf der Unterlippe, sich auf die Unterlippe beißen. Da ist mir übrigens permanent 50 Shades of Grey in Sinn gekommen.
Ah, schon wieder?
Ja, bei diesem Vokabular. Du, übrigens, ich muss, glaube ich, damit ich da ein bisschen strukturierter rede über das Buch, tue ich mal unser Getränk auf.
Oh, sehr gerne.
Ich merke, ich lächle es schon die ganze Zeit an.
Du hast dich kümmert, genau. Unser Getränk heute.
Ich war beim Tralala und habe gesagt, wir brauchen etwas für die Regency-Zeit. Und er hat mir, also England ist ja immer ein bisschen schwierig in der Weinhandlung, aber er hat mir jetzt einen Champagner angetragen, muss ich fast sagen, weil es ein sehr teurer Champagner ist, den wir hier haben. Der heisst Elegance. Mm. Und er hat mir erzählt, dass der Vincent Gouche, das ist der, sagt man den auch Winzer? Ja?
Ja, ja.
Er, der das gemacht hat, sei scheint so ein Neurotiker wie der Woody Allen. Er hat ihn mal erlebt, irgendwie live, und er hat eine Reise wollen unternehmen, und es sei ein Horror gewesen, bis er endlich konnte abreisen. Vielleicht hat er einfach vorher ein bisschen viel Champagner getrunken, keine Ahnung.
Champagner haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Ah, doch, mal doch, doch. Gerade noch im Jahr.
Achtung.
Yeah. Gut, Eleganz passt ja sehr gut zum Buch.
Ja.
Übrigens bin ich heute auch nicht elegant angekleidet, sondern süß. Ich habe im besten Willen so Kleidchen gefunden, wie die umeinander gestiefelt sind, und darum habe ich so ein lila Jäckchen angekleidet. Vielleicht können wir es dann noch fotografieren.
Ja, unbedingt. Ich habe leider keine Zeit gehabt, um mich wirklich so passend historisch anzulegen, aber dafür trinken wir jetzt den historischen Champagner. Oh, den habe ich gar nicht viel drin. Gesundheit.
Wir sind
kannst du da noch...
Ja, wunderbar, danke. Ich würde am Fall am liebsten gerade am Anfang über den Titel reden.
Ja.
Weil mir hat das während dem ganzen Lesen beschäftigt. Der Titel ist eben Bridgerton, der Duke und ich. Und da gehst du davon aus, dass es in Ich-Form geschrieben ist, respektive dass es eigentlich von dieser Daphne ausgeschrieben ist, aus ihrer Sicht. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Nee. Was mich nicht stört, gestört hat mich, dass sie es falsch verkauft. Aber eigentlich finde ich es recht geil, wie zwei Perspektiven immer zusammenkommen. Du hast eigentlich bei jeder Szene, die ist, hast du am Duke seine Perspektive, also der Duke ist der Simon, und der Daphne ihre Perspektive.
Ich weiß gar nicht, wie meinst du das? Also auch das schon, Schlussendlich, aber für mich ist das vor allem, es ist ja sehr einfach in Dialogen wieder mal, also vor allem am Anfang ist das
genau, so. Also selbst ist etwas anderes, darum ist es so mühsam zum Lesen.
Ja, oder? Aber das stimmt schon, durch das erfahrt man natürlich schon beide Perspektiven. Ja.
Also ich finde, Dialog ist etwas anderes. Die sind nur immer am Schwätzen.
Permanent.
Und viel zu lang und viel zu viel. Das finde ich schon auch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Szene nimmst. Wir könnten ja die Keuchenszene nehmen. Die ist irgendwo, das ist glaube ich eine Sexszene irgendwie, so im zweiten Teil. Da ist Daphne betete, dass er von ihr nicht ernsthaft eine Antwort erwartete und so weiter. Und ein paar Ziele weiter unten hörst du, was der Simon denkt. Der Simon hat auch irgendetwas bettet. Er lächelte sinnlich. Bla bla bla. Bla bla bla. Man weiß immer, was beide
denken. Das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Und das ist nicht das, was der Titel verspricht, aber eigentlich finde ich es besser.
Ja, das stimmt.
Du weißt, woran das du bist. Also, woran das die beiden Figuren sind und was wollen.
Genau. Ich frage mich auch ein bisschen mit dem Titel. Ich habe es nicht im Kopf, wie die anderen sieben. Ich glaube, es ist eine achtteilige Reihe, oder? Wie die anderen sieben heissen. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie das Schwesternprinzip, oder? Es geht dann immer um jemand anderes aus der Familie.
Aus der Familie Bridgerton, ja.
Genau. Ja. Aber die heissen, glaube ich, nicht so. Die haben dann noch so ein bisschen fantasievollere Namen. Aber es ist wahrscheinlich immer aus der Perspektive von dieser Figur, die er in diesem Buch gerade irgendwie die Hauptrolle spielt.
Und bei dieser Gelegenheit kann man vielleicht sagen, dass Netflix-Serie basiert zwar auf diesem Buch, geht aber viel weiter. Also in der Serie gibt es eine Königin, dann ist die Kolumnistin von dem Blättchen, das ja immer rauskommt, das ist eine grosse Figur dort drin, weil man weiss nicht, wer es ist. Und dann hat es auch noch so Nebenfiguren, die Brüder von der Daphne, die haben viel grössere Rollen. Und das ist im Buch überhaupt nicht. Im Buch, in dem geht es jetzt wirklich nur
um
Daphne und Simon.
Ja, und ich habe wirklich, ich habe abartig gelitten, am Anfang vor allem. Am Anfang geht's ja, also, ich kann vielleicht noch schnell die Kolumnistin, kann man noch sagen, jedes Kapitel fährt mit einem Abschnitt an, wo die Anonyme, das Gossip Girl quasi, geschrieben hat. Und die hat ja dann die Flugblättchen so verteilt. Und die Leute haben dort dann den Klatsch vom Ort mitbekommen, oder? Und
das ist auch ein Spiegel von dieser reiche Gesellschaft, muss man sagen, das kommt dreimal in der Woche raus, das Klatschblättchen. Ich meine, wir wissen, wir sind ja Journalistinnen, wir wissen, was es heisst, dreimal in der Woche etwas rausgeben.
Genau, das stimmt.
Allein.
Ja, genau. Und sie stürzen sich dann alle so drauf. Ja. Und die Frau, also man nimmt an, es ist eine Frau, sehr wahrscheinlich, die weiss dann immer die intimsten Sachen, scheinbar ist die immer überall. Und es fängt ja an, das Buch mit dem Ball, oder? Wo es darum geht. Ist es der Ball, wo sie der Königin vorgestellt werden?
Da weiss ich im Fall nicht mehr.
Wo ist der Reihe? Fängt es ja so an, gell? Das
ja,
ist so weit,
bin ich fängt so an, aber da im Buch weiss ich nicht mehr, weil.
Also, es ist schon einfach so eine Brutshow, eine Art. Ein bisschen Brutigam-Show. Und hey, nachher reden die, also die tun ja so einander so aufziehen die ganze Zeit. Die Daphne und der Simon, sie lernen sich dort zufällig kennen. Dann ist es so ein Necken die ganze Zeit. Und es geht über, ich habe mir es aufgeschrieben, 112 Seiten. Und dann ist dort endlich die grosse Rettung. Und zwar steht beim Kapitel am folgenden Nachmittag. Und dann dachte ich, endlich ist die hure Fete durch. Ja, es ist im Fall wirklich, ja, dort habe ich fast angefangen. Ehrlich, es hat mich so schlimm gedacht. Und ich habe immer den Anspruch gehabt, ich will es lesen, damit ich dann weiss, von was ich rede. Aber eigentlich war es einfach eine Qual.
Ah, und am folgenden Tag fahren sie mit dem Boot auf Greenwich, glaube ich.
Genau, dann ist er ja der... Ist er ja gegen die Familie so ein bisschen integriert, danach, er wird eingeladen, ja, und so, und genau.
Dort habe ich übrigens gedacht, jetzt lerne ich mal etwas, der quasi den Nullmeridian, was passiert dort und so, aber es ist nichts. Sie sind einfach am Quasseln, die beiden.
Genau.
Nervtötend.
Und es ist immer entweder eben insgeheim, in den Gedanken, tun sie gegenseitig ihr Lächeln bewundern, das tut sie so betören, gegen aussen akustisch
nicht nur das Lächeln.
Ja, nicht nur das Lächeln. Aber immer das Lächeln wird immer so betont. Und akustisch tun sie immer stöhnen. Und wenn sie einander etwas so Neckisches sagen, wo einer der andere so ein bisschen in den Ellbogen stupst, dann sagt der andere, ich bringe dich um.
Ah ja?
Sie wollen sich immer umbringen, wenn sie so einen schlechten irgendwie Witz oder irgendetwas... Es ist so... Also das Vokabular in diesem Buch ist sehr, sehr, sehr beschränkt.
Das ist es. Also, und auch völlig übertrieben.
Ja.
Sehr blumig und in der Meinung sehr romantisch. Ja. Also wirklich nervig. Außer dass ich bring dich um. Und das ist noch auf Seite 79, also bevor, immer noch an dem Ball anscheinend, da habe ich schon lange wieder vergessen. Dort hatte ich auch Freude gehabt, weil der Simon kommt sich vor wie ein Zuchthengst.
Ja, stimmt.
Und meine Freude war, okay, Frauen sind die starken Figuren da drin, die haben zu sagen und weiss nicht was. Und sie wird enttäuscht, die Hoffnung. Aber ich kann schnell die Szene vorlesen. Ja. Simon sagte nichts und hoffte, dass er sie durch Arroganz dazu bewegen konnte, sich zurückzuziehen. Irgendein so ein Tüpfchen im schönen Kleid wahrscheinlich. Mhm. Verdammt, wo blieb Anthony? Das ist sein Freund und der Bruder von der Daphne. Es war schlimm genug, dass sich diese Frauen aufführten, als wäre er ein preisgekrönter Zuchthengst. Aber sich anhören zu müssen, wie diese Frau sich darüber ausließ, welch ein guter Vater der alte Duke gewesen sei.
Da tust du natürlich, ja.
Ja, und dann habe ich einfach gedacht, ah geil, Männer haben einfach nichts zu sagen und die Macht mit ihnen. Aber es ist ja dann überhaupt
es nicht ist so. Ja. Wirklich überhaupt nicht so. Nein. Aber du hast hier noch gerade, wenn ich jetzt schnell bei diesem Satz darf bleiben, hast du natürlich gerade die grosse Wunde, in die grosse Wunde reingestochert mit dem Vater von Simon.
Der Duke, der Vater von Simon.
Genau, der alte Duke. Hat ihn ja für das Leben traumatisiert, ja. Der Simon.
Der Simon hat als Bub gestottert und hat das quasi bis so 20 oder wie alt dass er auch jetzt immer ist, hat das geübt und hat es wie weggebracht. Und wenn er nervös ist oder wenn er wütig ist, genau, wütig sind sie ja viele,
genau,
dann fängt er wieder an zu stottern. Und der Duke hat ihn deshalb quasi nicht als Sohn anerkannt.
Ja, er hat ihn einfach klein gemacht und er hat eigentlich um die Anerkennung gekämpft sein Leben lang. Und seine Mutter ist ja bei Geburt gestorben. Ja. Und darum ist er ja, wer er heute ist. Und zwar ein Mann, der eigentlich einfach nicht heiraten will. Um das geht es ja die ganze Zeit, dass er einfach, er will nicht heiraten und er will keine Kinder haben, weil er den Titel, quasi den Namen, nicht will weiterführen, oder? Vom Duke, vom Alten. Noch wegen, dass die Frauen eben nicht die Starken sind oder so. Man kann ja vielleicht mal zu diesem Thema übergehen.
Ja,
so,
da kann man wahrscheinlich.
Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, die Autorin hat es irgendwie ein bisschen missverstanden, also die Frauen als stark herzustellen. Sie hat ja die Daphne, sie sollte ja so der Inbegriff sein von starken Frauen eigentlich.
Ja.
Aber eigentlich hat sie sie so hergestellt, dass sie, sie ist echt so ein Body-Typ. Was schon?
Wie?
Wir sind schon bei den Sätzen. Ui. Aber wir tun jetzt Feminismus-Thema dann wieder aufnehmen.
Ja, unbedingt. Ja, jetzt müssen wir unsere Sätze vorlesen, gell? Unsere Lieblingssätze. Also ich habe nur einen. Du hast aber, glaube
ich,
mehrere.
Ich habe ganz viele, aber ich dachte, ich beschränke mich auf einen. Sie sind alle gleich doof. Willst du anfangen?
Nein, fang du an. Ich habe vorher gerade vorgelesen. Weil ich muss jetzt schon lachen, wenn
ja, ich... Also ich möchte einfach den Satz eigentlich vorlesen, um auch ein bisschen zu zeigen... Das Thema Erotik ist ja sehr gross, also das weiss man ja von der Netflix-Serie vor allem, ist auch in diesem Buch eigentlich so, aber jetzt kann man ein bisschen die Art von Erotik kann man jetzt hier ein bisschen daraus erkennen. Simons Gedanken füllten sich mit weiteren erotischen Bildern, diesmal von ihm, wie er ihr die Zehen leckte. Er enthielt sich einer Antwort.
Ein Zehen-Fetischisch?
Ja, ehrlich. Also das hat mir auch so gedacht, ja, jetzt ist ja gut. Also wenn er sich nicht vorstellt, dass er seine Lippen auf ihre presst, dann stellt er sich einfach noch vor, wie er ihre Zehen leckt. Und mehr, weiter geht es ja eigentlich.
Ihre Brüste schaut er im Fall auch noch viel
an. Die schaut er auch noch ein bisschen an. Oh, da kommt mir gerade in die Szene, wo der Anthony, der Bruder von der Daphne, ihre B, sie schreibt nur,
ihre B
er hat meine gesehen. B gesehen.
Ja. Also... Meine Szene hat im Fall nichts mit Sex zu tun, glaube ich, wobei man weiss, wenn ich. Sie sagt, Daphne ist bei sich daheim und irgendjemand kommt auf Besuch, ich glaube, der Simon. Und dann, ich lese einfach mal vor, Gott sei Dank wählte Violet, da muss man vielleicht sagen, Violet ist ihre Mutter, oder Daphne ihre Mutter, Gott sei Dank wählte Violet ausgerechnet diesen Moment, um in den Raum zu kommen. Es tut mir furchtbar leid, dass ich sie so lange vernachlässigt habe, sagte sie. Aber Mr. Cranes Pferd hat ein Hufeisen verloren und so musste ich ihn zu den Ställen begleiten, um einen Stallburschen zu suchen, der den Schaden behebt. Also da hat es so zwei Sachen drin. Also wir sind eben im Jahr 1810 oder so und Pferd verlieren ihre Hufeisen. Das ist das eine. Und das andere ist, wie die Damen und Herren von dieser Gesellschaft dermaßen hilflos sind.
Ja.
Also, sie musste in den Stall gehen. Ich glaube, das ist auch schlimm. Ja, damit man das Hufeisen wiederfindet, damit sie wieder weiterfahren kann. So.
Damit sie quasi den Auftrag kann geben kann, um wieder das Problem zu lösen. Ja. Aber das kommt ja hell viel vor. Also, man hat eh so das Gefühl, die Julia Quinn, die bedient sich so den ganz blumsten Klischees aus dieser Zeit und die tut sie einfach so total ausschlachten. Wie eben zum Beispiel mit diesen Bediensteten die ganze Zeit.
Und oder mit der Milch. Einmal wird Daphne mit ihrem Bruder können beide nicht schlafen in der Nacht.
Ja.
Und nachher beschliessen sie, komm, wir machen uns doch eine warme Milch.
Ja.
Und dann gehen sie in die Küche, wo sie wahrscheinlich nie sind, und bringen sie nicht zustande, um die Milch warm zu machen. Nein. Sie wissen nicht, wie der neue Herd funktioniert und wie man es Feuer macht. Sie wissen überhaupt nichts.
Nein, aber sie sind kalt.
Und dort habe ich gedacht, ich meine, also klischierter geht es ja wohl nicht mehr.
Und das ist auch das, was mich genervt hat an diesem Buch. Das waren auch die Szenen, wo sie sich eine Art Mühe hat gemacht, die etwas ausführlicher zu beschreiben. Aber es sind die Szenen, die mich einfach nicht interessieren. Also weißt du, so, das ist ja so... Ja, ich finde wirklich... Oh, es war wirklich eine Tortur, gewesen, das Buch. Das hat mir so nichts gegeben. Ich weiss es nicht. Es hat mich schade gedacht, dass das überall so mit diesen plumpen Klischees... Weil es hat zum Beispiel... Ah nein, das muss ich dann fairerweise sagen. Das Buch hat irgendwann eine Wende genommen, wo ich doch noch ein bisschen etwas abgewinnen konnte von der Geschichte. Aber das hat nichts eben mit diesen historischen Klischees zu tun gehabt, sondern wirklich mit der Geschichte von Simon. Und wie dann er plötzlich, wie so in der Hälfte oder gegen Schluss, wie plötzlich so seine Geschichte so ein bisschen präsenter wird und sein Trauma. Und dort habe ich so gefunden, okay, mal dem kann ich sogar aus meiner eigenen Erfahrung oder so ein bisschen etwas abgewinnen. Wie Eltern, irgendwie, sorry, ich habe das Gefühl, erst mir haben schon total rote Köpfe von diesem Champagner.
Das ist, weil es so heiß ist da drin.
Heizung mal funktioniert.
Wir sagen, wir sind in unserem Büro, im Bookhead-Büro, und die Heizung tut wieder. Und letztes Mal hat sie nicht getan, wir haben bei 10 Grad
das ist den Podcast
veranstaltet.
Ich habe schon das Gefühl, aus mir raus sprudelt schon irgendwie oder? Der Champagner. Ich bin so unkoordiniert.
Ich...
Also, ich wollte ja, noch sagen, noch Trauma, also was ich darum noch interessant gefunden am Ganzen ist, welchen Einfluss haben Eltern auf deinen Lebenslauf oder auf dein Verhalten in Beziehungen? Das kann man vielleicht noch
nehmen. Wäre schon interessant, aber die Julia Quinn schreibt es wieder in Schwarz und Weiß auf. Und zwar ist Simon so verbittert gegenüber seinem Vater, dass er ihm ja geschworen hat, er werde nie Nachkommen auf die Welt stellen. So, dass die Linie, wie heisst es zum Bassett, dass die Linie Bassett stirbt. Und darum sagt er ja der Daphne auch, also die beiden verlieben sich, das wird relativ schnell klar, heiratet dann einmal und der Simon sagt ihr, ich kann kein Kind zeugen. Nein, er sagt es aber, glaube ich, nicht. Er sagt einfach, er kann nicht kein Kind haben.
Ja.
Und Daphne nimmt an, er ist impotent, aber eigentlich geht es nur darum, dass er kein Kind will zeugen.
Genau.
Wegen seinem Vater. Und nein, das kann ich nicht ernst nehmen.
Aber es ist ja näher, aber sie sagt ja näher, es gibt ja näher, das wird ja auch sehr ausgeschlachtet, und zwar ganz konkret. Man merkt, und das ist auch das, was man als Leser, Leserin sofort merkt, dass wenn sie Sex haben, dass er immer wie nicht in ihr kommt, sondern außerhalb. Das sprechen sie sogar, also auf der Matratze, das sprechen sie auch immer mal wieder an. und für uns ist das vielleicht schon lange klar. Hey, das ist doch irgendwie komisch.
Kommt auf der Matratze. Sie besprechen das auf der Matratze. Ja, ja, selber auch.
Also nein, es ist
besprechen. Aber auch
da bin ich auch noch erstaunt gewesen, dass sie dann doch das irgendwann wirklich ansprechen. Ja. Weil sie es ja sonst wahnsinnig brüht. Ja. Aber als jemand wie wir, so mit unseren Erfahrungen, weiss man ja irgendwie, also gut, er kann keine Kinder zeugen, aber er will nie in ihr kommen, ist schon mal sehr merkwürdig.
Aber sie hat halt alles nicht gewusst.
Sie hat es alles
nicht ausgeklärt worden.
Genau. Ja, genau. Das ist vielleicht etwas, was man als historischen Fakt kann anerkennen kann, dass die Frauen dann einfach noch sexuell wirklich nicht, man hat nicht über das geredet.
Ich meinte, das habe ich gelesen, dass das wirklich so gewesen ist. Also Mütter haben ihren Töchtern, warte jetzt mal, das ist irgendwo gestanden. Ich meinte, die TAMedia hat mal irgendeinen Faktencheck gemacht. Und dort ist gestanden, dass die Mütter gesagt haben, schliess die Augen und denk an England.
Nein, aber es ist nicht
dass wahr. Ja. Krass. Und mehr eben eigentlich nicht. Und darum hat Daphne ja auch lange nicht gewusst, wie ein Kind entsteht. Also ich kann es fast nicht sagen, aber es ist. Aber ich finde es so, es ist für mich ist einfach schwarz-weiß, dass jetzt der Simon wegen dem kein Kind
genau, also er ist ja sogar, und das ist für mich das Absurdeste, er ist bereit zu sterben.
Ja.
Weil die Brüder von der Daphne wollen ja ihn umbringen, weil er quasi sie verarscht, weil er eigentlich, sie möchte ihn hören, sie will Familie, sie will Kinder, das sagt sie ja die ganze Zeit. Er tut sich bereit erklären, sie zu heiraten, aber eben also, das ist so eine bizarre Szene, doch, wo sie ihn, die Brüder ihn umbringen.
Also es gibt ein Duell.
Es gibt ein Duell machen. Genau, weil er hat mit ihr geknutscht.
Ja, genau.
Genau, und die Brüder finden dann einfach, hey, das kannst du nicht machen, und die macht sich ja Hoffnung, und die will Familie, und du ja nicht. Wir bringen die jetzt um.
Und die Duell, das ist eh so etwas Doofes. Wobei, da habe ich jetzt eben gerade in einem anderen historischen Roman, an einem sehr guten übrigens, «Der falsche Preuße» hat er geheissen. Spielt in München. Jetzt habe ich die Autorin vergessen. Goga, glaube ich. Ich schaue nachschauen. Es hat auch wieder ein Duell gegeben, das ist dann Ende Jahrhundert und es ist immer noch verboten. Und Duell ist ja mal das Idiotischste, was es überhaupt gibt.
Ja, also es ist so idiotisch und auch auch dort, ich konnte es nicht nachvollziehen, dass er den Simon wirklich auch findet, ja, lieber sterbe ich, als dass ich die Frau heirate jetzt und den Titel weitergebe. Und er tut sie ihn ja quasi überzeugen in dieser Situation, wo er schon am Boden liegt und wirklich schon kurz vor dem Schuss quasi fast ist. Oder? Also sie will ihn wirklich umbringen. Dann überzeugt sie ihn, sie zu heiraten, dann heiraten sie. Und also das sind alles Sachen, das ist so dermassen abstrus. Es ist einfach sehr unglaubwürdig. Aber gleichzeitig das Trauma, das er hat, kann ich darum schon ein bisschen weit nachvollziehen, dass das auch in anderen Menschen innen hockt, so eine tiefe Verletzung, die nachher sich auswirkt auf, auf deine Entscheidungen.
Ich funktioniere halt, glaube ich, einfach ganz anders. Wenn ich mich verliebe, dann dann tue ich meine Prinzipien, glaube ich, über den Haufen rühren. Also nicht alle, aber...
Ja, also so ein Prinzip hat ja irgendwie auch einfach auch niemand, dass er denkt, lieber sterbe ich, als
die Linie fortführen, die bessere Linie weitermachen.
Gut, die Problematik dort ist ja auch, dass die nicht einfach dürfen zusammen sein, ohne zu heiraten. Ja. Also das ist eigentlich das Grundproblem.
Und das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es tatsächlich so war, die Frauen dann... Also wir reden jetzt so immer von der Oberschicht, oder? Die haben, selbstverständlich hat es keinen Sex von der Ehe gegeben, keinen Kuss eigentlich, gar nichts. Aber die Männer, wenn ich mich richtig mal erinnere, haben sich zuerst mal durch Europa gevögelt und nachher sind sie zurück auf England und haben dann eine Frau gesucht.
Er hat dir ja gerne gesagt, ich zeige dir, wie das geht.
Ich zeige dir,
was du gerne hast. Quasi.
Ja. Und dann kommt ja eben, dann könnte man wieder eigentlich zum Feministischen zurückkommen. Man könnte ja dann meinen, also der Simon hat ihr gezeigt, wie das geht. Und Daphne hat irgendwann gecheckt, aha, Kind, macht man so. Ja. Aber er will kein Kind und dann hat sie ihn ja quasi vergewaltigt.
Sie hat ihn vergewaltigt, ja.
Ja, sie ist, also konkret, sie ist einfach auf ihm sitzen geblieben.
Und er ist doch nicht mehr besoffen gewesen.
Ja, genau. Ach, du hast besoffen
gewesen. Er ist aus der Schenke heimgekommen.
Und dann könntest du ja im Prinzip auch sagen, ja, das ist jetzt super feministisch und sie übernimmt jetzt das Zepter, aber... ist es eben nicht.
Das finde ich eben genau das Armselige an dem, wenn wir schon von Feminismus reden. Das einzige Beispiel für eine Gleichberechtigung ist das, dass sie ihn quasi vergewaltigt.
Ja.
Und sie sagt ihm noch 3-4 Mal Nein bei Sachen, aber das sagt sie vielleicht 5 Minuten und nachher hat er sie mit seinem betörenden Lächeln hat er sie schon wieder eigentlich rumgekriegt, oder?
Ja, und das einzige, oder... Ich weiß nicht, ob feministisch das richtige Wort ist, aber das einzige Selbstbestimmte, das sie ja hat, ist, sie sagt, ich will nicht eine arrangierte Heirat, sondern ich will den nehmen, den ich liebe. Ja. Also ja, gell, liebe.
Ja.
Nachdem sie ihn einmal am Ball gesehen hat.
Ja, genau.
Sie will eine Liebesheirat. Und alles andere, ist nicht, sie macht genau alles mit und fügt sich dem ganzen Schicksal, was ja eigentlich nicht schlimm ist, aber eben einfach auch nicht stark und nicht feministisch.
Ja, und vor allem, es ist ja, eben, ich komme nochmal zurück, ich habe das, glaube ich, nur angeschnitten und nie weitergeführt. Sie hat ja das Body-Problem.
Das Body?
Ich sage
Body.
Dem Body-Problem. Nein, das Body-Problem, sie ist wie ein so ein Body-Typ. Sie kann nicht baden.
Stell dir die im Backkleid vor, da kannst du vergessen.
Weiss, ich habe noch,
sie dürfen sich ja nicht mal anschauen.
Ja, nein, sag nicht. Sonst würde man noch ihre B sehen.
Ja, genau.
Nein, es hat so eine Passage, wo sie das sagt. Sie sagt, ich bin noch nicht verheiratet, weil alle in mir nur eine Freundin sehen. Niemand hat je romantische Gefühle für mich entwickelt. Und das sagt sie, und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich hatte das auch so, als ich so Teenie war, oder vielleicht noch früh in die 20er, habe ich das über mich auch gesagt. Also ich glaube auch, das ist bis heute auch noch so, ich bin ein perfekter Body-Typ.
Ich auch. Ich bin auch ein Body-Typ.
Ich habe mich immer verliebt und irgendwie alle waren so viel mit mir zusammen gewesen, aber es hat nie jemand romantische, also nie, einfach die romantischen Gefühle haben sich bei denen, wo ich so das Gefühl hatte, das wäre noch etwas nicht entwickelt.
Ja, und hast du auch so viele männliche Kollegen und Freunde?
Ja.
Also jetzt ist, also vor allem, wo ich noch jünger war, hatte ich im Fall nur männliche Kollegen gehabt. Buddies.
Und sie hat ja genau das Body-Problem. Aber wenn wir jetzt schon von Selbstbestimmung und sie will den Liebesheirat reden, sie ist näher in die Ehe gegangen, hat aber erst auf den letzten 10 Seiten wirklich gehört, dass er sie liebt.
Ja.
Und dann war sie ja ganz erstaunt gewesen. Also irgendwie hat sie nicht gleich, warum geheiratet? Sie hat ihn einfach geliebt.
Aber das ist vielleicht auch das Problem von der Schriftstellerin. Weil eben, es sind ja die beiden Perspektiven und als Leserin weißt du auf Seite 20, dass er sie super findet und dass er sie begehrt und kücht, wenn er sie sieht und unbedingt will haben. Aber sie ist halt einfach naiv.
Ja, sie ist naiv. Sie ist naiv und er, aber zwischen hat sie ja immer wieder so Szenen, wo ich sie auch recht cool finde. Also wo ich so schon das Gefühl habe, mal, die hat irgendwie auch, aber das, du wirst ja auch immer begründet, das ist, weil sie mit drei Brüdern
ja
ist aufgewachsen oder vier.
Das also genau, habe ich jetzt gerade sagen, jetzt, wir sind jetzt sehr negativ, aber der Roman hat ja durchaus auch noch einen Witz. Mhm. Also Personen sind im Fall recht witzig. Mhm. Also zum Beispiel die Mutter, magst du dich erinnern? Eine Szene hat es, wo die Mutter, die Violet, die ist so, dass jetzt der Anthony, der Bruder von der Daphne, dort ist und sie will den loshaben. Und zwar damit sie wieder kann auf Männerschau gehen für ihre Töchter. Und dann sagt sie ihm doch einfach, magst du sehen, da, clevere Mutter, habe ich geschrieben. Sie quasselt dann ihren Sohn voll auf so einem Ball, glaube ich. Und dann steht da so, sie brauchte nur so vor sich hinzuschnattern und im Nu war sie los. Ja. Also Kind, wo sie nervt.
Ja, das stimmt.
Das finde ich schon noch lustig.
Ja, das stimmt. Also ja, das ist wahr. Es hat schon, also es ist mal abgesehen, ich habe mir übrigens noch aufgeschrieben, Humor. Ich habe es insgesamt schwierig gefunden, weil es so eine Hihihoho, so ein Klischee-Humor aus dieser Zeit ist. Eben so, man tut sich so ein bisschen Ellbögeln und ja, ein bisschen kneifen und ein bisschen so. Mit dem habe ich hure Mühe gehabt, aber du hast recht, die Mutter hat einen guten Humor an den Tag gelegt.
Ja.
Und es hat auch eine Szene gegeben, das habe ich bei mir als Lieblingsszene aufgeschrieben. Und die ist nicht, weil sie jetzt sonderlich hure lustig ist, aber die hat mich echt noch amüsiert. Es war, wo Daphne der Simon dabei ertappt, wie er der gleiche tut, als würde er schlafen.
Ah ja.
Und er zieht die Nummer etwa 2 Stunden durch. Und sie merkt die ganze Zeit, es kann nicht sein, die Augen bewegen. Und er tut nur so, als würde er schlafen. Und das ist so, das ist wirklich lustig beschrieben gewesen. Und es ist auch gestanden, dass sie mit 7 Geschwistern logischerweise weiss, ja, was Kniffe sind, um der gleiche zu tun, wie man schläft.
Ja. Und wer auch Witz hat, ist die Kolumnistin, wo ja man ja nicht erfährt, wer es ist. Und auch das, also das finde ich tatsächlich in der Netflix-Serie sehr viel besser, weil dort wird viel mehr darauf eingegangen, wer ist die Kolumnistin. Mhm. Weil die hat wirklich Witz, weil einmal schreibt sie nur der eine Satz, anscheinend im ganzen Blättchen, Männer sind wie Schafe. Wenn einer vorangeht, traben bald alle hinterher.
Ja, ja.
Sie, ich glaube, die Kolumnistin ist die Feministin, das und nicht die Daphne.
Und das ist ja genau das, was es eigentlich darum geht in diesem Buch, dass der Simon ja ursprünglich nur dafür gedacht ist, dass er der Daphne gespielt der Hof macht, damit dann alle anderen Männer hinterher kommen. Weil sie hat ja eigentlich mit ihm einen Deal gemacht, oder? Sie hat ja gewusst, er will nicht heiraten. Und dann haben sie abgemacht, du tust so, als möchtest, damit nachher die anderen Männer hinterher kommen. Ist eigentlich auch im Klappentext beschrieben, aber da kommt man nicht so draus. Ja,
können wir nochmal den Klappentext
lesen? Können wir
lesen.
Bridgerton. Die Ballsaison ist eröffnet. Als Daphne Bridgerton ihren Namen in der Kolumne von Lady Whistledown liest, kümmert es sie nicht besonders. Aber ihre Mutter drängt sie, endlich einen Ehemann zu finden, bevor ihr Ruf in dieser Ballsaison völlig dahin ist. Daphne schließt einen Pakt mit Simon Bassett, dem heiratsunwilligen Duke of Hastings. Indem er ihr den Hof macht, erscheint der umschwärmte Aristokrat vergeben. Sie dagegen rückt gesellschaftlich in den Mittelpunkt und entflieht den Kuppelversuchen ihrer Mutter. Ein prickelndes Spiel beginnt, bis Daphne erkennt, dass nur einem Mann ihr Herz gehört. Simon.
Merci, Simon. Martin Stucki.
Ja. Ja, aber merkst du eigentlich, ich finde es jetzt gut, haben wir den Klappentext noch mal gehört. Weil oftmals, ich habe das Gefühl, für alle, die zuhören, kann der Klappentext manchmal auch einfach noch eine Überforderung sein am Anfang.
Ja, und vor allem tut er ja oftmals gar nicht das sagen, was es geht. Und da muss ich jetzt sagen, ja, doch, es ist schön zusammengefasst.
Genau, aber wir checken es eigentlich gleich erst, wenn wir wahrscheinlich schon so ein bisschen darüber geredet haben, was wirklich dahinter steckt, oder?
Ja. Ich habe noch Beben tun es auch. Und Sorry, das ist jetzt halt einfach wieder, also ja.
Wenn wir noch ein bisschen Sätze vorlesen?
Ja, wenn ich auch auf Seite 323 tut Simon zweimal beben. Darf ich auch vorlesen?
Ja, du darfst vorlesen, ich habe auch noch etwas, eine Reihenfolge, eine kleine.
Und zwar, Simon bebte vor Wut. Dieses Zimmer gehört mir, knurrte er. Du gehörst mir. Krass. Das sagt dann Fall zu der Daphne. Und dann ein paar Ziele weiter runter. Simon bebte vor Zorn. Deine Handlungen, deine Entscheidungen, fuhr sie fort. Und ihre Augen nahmen einen sehr traurigen Ausdruck an und so weiter.
Also, nein, es ist so einfältig. Also, schau, ich kann dir jetzt auch noch etwas sagen. Seite 49. Simon unterdrückte ein Stöhnen. Seite 50. Simon hätte fast laut aufgestöhnt. Seite 51. Stöhnend drehte Simon sich um. Oh mein Gott. Auf drei Seiten nacheinander stöhnt er in verschiedenen Kontexten. Das ist ja, wirklich genial.
Im Schlafzimmer stöhnt es dann weiter.
Ja, dort stöhnen sie auch recht. Oh Gott.
Ja.
Ich habe meine Themen noch schnell angeschaut.
Wenn ich noch irgendwie für zwei Seiten lang mir Gedanken gemacht habe, ist, dass die Familie Bridgerton, und da geht wieder ein bisschen Humor rein, dass die eben eigentlich noch cool ist. Einmal ist der Simon bei ihr zum Essen. Und es hat mich dann ein bisschen an meine Familie erinnert, weil irgendwie reden alle durcheinander und du musst schreien, dass du gehört wirst. Mhm. Und es ist wirklich sehr witzig. Und dann habe ich noch Freude, also eben kurz, zwei Seiten oder so, habe ich noch Freude gehabt, dass die Familie irgendwie noch cool ist. Mhm. Und dass sie dieser Familie die Coolness gibt.
Ja. Also das ist vielleicht auch das, weißt du, ja, doch am Anfang, ich habe gemerkt, wo wir angefangen haben, habe ich da Sachen gesagt, die natürlich völlig aus dem Zusammenhang raus irgendwie auch ein bisschen unbegründet getönt haben. Aber ich habe mich ja am Anfang immer gefragt, warum ist aus dem Stoff, der für mich sprachlich und auch vor allem drum und dran so minimalistisch irgendwie gemacht ist worden, so plump, eine Art Netflix-Serie entstanden.
Ja.
Aber ich glaube, das ist genau so ein Element oder ganz viele andere, wo man so kann, aus dem kann man eine Art ein bisschen schöpfen. Es ist eine hure banale Geschichte, total mühsam erzählt, aber ich kann jetzt, wenn du das mit dieser Familie sagst, wieder auch ein bisschen verstehen, was es hergibt für nachher eine Serie oder einen Film oder so.
Ja, also als extra nochmal als Basis dient, weil die Serie geht ja wirklich weiter. Also die Figuren sind mehr ausgeschmückt und beschrieben. Und vom Buch her habe ich mir immer wie so eine Schuhschachtel vorgestellt, wo du ein paar Figuren reinsetzt und dann reden die ein bisschen mit zusammen. Ich mache jetzt so mit den Fingern.
Mit den Fingern, so. Wie hat das Game geheißen, wo da die Smileys so sind, Punkte fressen. Snap.
Nein, wie heissen die?
Ja, ich weiß auch nicht
mehr. Himmelswille, das muss man wissen.
Das muss uns jemand noch vielleicht sagen.
Du hast eine Schuhschachtel und dann setzt du da so Figürchen rein und dann tun dich miteinander schwätzen und dann nimmst du es raus und dann kommt die nächste Szene. So habe ich es mir vorgestellt und auf dem kannst du natürlich super eine Serie aufbauen. Ja.
Hast du die ganze Serie geschaut eigentlich?
Ja.
Ich glaube noch nicht. Ich habe nur die erste Folge geschaut.
Und am Schluss von der Serie wird im Fall auch klar, wer Kolumnistin ist. Ja. Und ich habe einfach schon lange gedacht, also ja, das werden vielleicht alle haben, aber ich bin nachher ganz stolz gewesen, weil ich dachte, ja, habe ich schon lange gedacht.
Hast du es auch nicht nur einfach gedacht, weil die Schauspielerin, die quasi typische, also das habe ich nur auf Netflix gesehen, die Schauspielerin ist ja die berühmte Frau eigentlich, die in dieser Serie mitspielt, oder? Die Kolumnistin ist, nicht?
Das weiss ich nicht.
Das ist doch so eine Koryphäe.
Das weiss ich nicht.
Ah, okay. Ich sage jetzt nichts. Hast du
das so gelesen?
Ich habe einfach gesehen, also ich habe irgendwie geschaut schnell. Ich habe
also du hast die Serie auch geschaut? Nicht, dass nur die erste Folge, wer Kolumnistin ist?
Nein, ich habe einfach geschaut, ich habe Bridgerton gegoogelt und dann kam zuerst Netflix-Serie und dann schaue ich aber so, wer spielt welche Figur. Aha. Das hat mich jetzt nach dem Buch Wunder genommen. Und er steht halt dort, wer die Kolumnistin ist.
Also.
Und es ist genau die Schauspielerin, die ich übrigens kürzlich eine Biografie von ihr habe gelesen habe, ist genau die Schauspielerin, die ich so denke, ah klar, die hat man dann so angefragt, quasi für die mysteriöse, aber eben doch sehr zentrale Rolle dort.
Ah, das ist mir nicht bewusst.
Aber ich sage gar jetzt nichts.
Ich habe irgendwie niemanden kennt aus dieser Serie. Vielleicht müssen wir aber.
Ja, ich hatte. Vielleicht ich würde ich dir noch sagen, welches das ich meine. Welche das ich meine. Vielleicht würde es ja gleich. Vielleicht kennt man sie nicht so gut. Ich habe sie eben, wie gesagt, nicht geschaut. Ich habe nicht auch noch Zeit für das. Bei dieser anspruchsvollen Lektüre.
Achtung, jetzt kommt das Wort, das ich auch gerne sage. Nichtsdestotrotz. Würden wir das Buch verlosen?
Shit, das haben wir vergessen. Ja,
das wollten wir eigentlich am Anfang schon sagen. Wir haben ein brandneues Buch. Bridgerton, der Duke und ich.
Also man könnte theoretisch auch auslesen, ob man das brandneue Buch oder ob man das, was wir alle grusigen Sätze haben, unterstrichen.
Genau. Oder wir können auch beide verlosen.
Genau.
Wir können alle drei Exemplare verlosen.
Ja.
Wer Lust hat auf das Buch, der schreibt uns doch ein Mail an shop@bookhead.ch und schreibt, ob er oder sie gern das Exemplar hätte von der Miriam, von mir. Oder das Neue.
Das Brandneue. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Also, obwohl ich mich frage, ob jetzt nach unseren Beschreibungen irgendjemand das macht. Aber man kann noch einmal vielleicht sagen, es ist Band 1 von einer Serie. Und was natürlich schon sehr schön ist, ist, wenn man die Band alle nacheinander im Regal innen hat.
Ja, und jetzt ist die Zeit gekommen, um schnell über das Cover reden, wie wir es immer machen. Und mein Herz geht natürlich auf, weil es hat so einen Flieder, glaube ich.
Ja.
Ich weiß ja nie, wie die Pflanze heisst. Ja. Aber der Flieder hat die gleiche Farbe wie mein Jäckchen, das ich heute habe. Und er rahmet das Bild.
Genau, ich wollte sagen, dein liebster Rämli ist wieder da. Mhm. Ein Blumenrämli.
Gut, und ich würde sagen, wir versuchen nachher noch das Titelbild nachzustellen.
Mhm. Also das Einzige, was mich hier ein bisschen irritiert, sind ihre mittig geteilten Stirnfransen.
Ja, aber das könnte man strahlen. Doch machen. Das könntest sowohl du als auch ich machen.
Das stimmt, das könnten wir beide. Und er, der so lüstern von hinten anschaut. Die
Frisur übrigens, glaube ich, ist ganz und gar nicht Regency-Style.
Ehrlich?
Nein, ich bin nicht sicher, aber die Franzen, nein.
Ich weiß es nicht. Aber also vielleicht seine Jacke. Um die geht es auch mal noch. Sie trägt die nämlich mal im Buch.
Mhm.
Ihre Situation. Ist, ja, warte jetzt mal. Nein, ich glaube, dann, wo er eigentlich sollte sterben im Duell. Aber ich glaube, ihre Brüder schlägt ihre die Jacke an oder so. Auf jeden Fall, dort ist auch noch mit dieser Jacke.
Ja.
Ja, vielleicht muss man auch gleich noch, ich weiß nicht, können wir diesem Buch trotz unseren auch negativen Kritiken etwas abgewinnen, weißt du, damit die Leute vielleicht doch noch Lust haben, in der Verlosung teilzunehmen?
Ja, ich finde, es hat durchaus noch Witz.
Mhm.
Und mich auf die Jacke noch coolen Ausdrücke. Also coolen Ausdrücke, noch Ausdrücke. Wie Keuchen, Beben. Was hast du noch gesagt?
Lächeln.
Stöhnen. Also ich mache das eben noch gerne.
Ja, das stimmt. Und
ja, und die Story ist ja. Also, weißt, ist nicht so dumm.
Nein. Also wir können ja jetzt nicht nach all diesen Büchern, die wir bis jetzt haben gelesen und besprochen, sagen, die Story ist scheiße, weil es geht ja immer etwa so ein bisschen um das. Mhm. Ich glaube, für mich ist es mehr, wenn man schon sagt, es ist ein historischer Roman, habe ich so ein bisschen das Gefühl, würde ich gerne, weil es gibt ja wirklich historische Romane, wo man durchaus sehr viel über die Zeit erfährt. Und das hat mir hier halt einfach total gefällt. Aber übrigens, ich habe jetzt noch den Satz gefunden, wo ich davon geredet habe.
Sollen wir mit dem dann abschliessen?
Ja, können wir. Ja. Daphne blickte hinunter und bemerkte, dass sie die Hand zur Faust geballt hatte.
Hui.
Ich bemerke, ich habe noch ein Glas Champagner in der Hand.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Ich hatte zwar schon etwas im Mund, aber wir haben etwas vergessen. das nächste Buch.
Mhm.
Wir sagen Jojo Moyes.
Ja, endlich lesen wir Jojo Moyes. Also gut, Mois, ich weiß nicht, wie man sie sagt.
Mois.
Finden wir raus. Oder unser Klappentextleser wird das herausfinden.
Genau, das stimmt. Und der Titel ist «Über uns der Himmel, unter uns das Meer».